Meine Herren Vorsitzenden, meine Damen und Herren, ich möchte nur noch zu vier Punkten Stellung nehmen. Erster Punkt, was ist das Ziel der Bundesstaatsreform? Zweiter Punkt, was ist der Weg dorthin? Dritter Punkt, wo liegen die Probleme? Und vierter Punkt, wie können sie gelöst werden? Erster Punkt, ich dachte mir, dass Ihnen das gefallen würde, aber darum hören Sie ja Sachverständige. Erster Punkt, was ist das Ziel? Man möchte mehr Transparenz, man möchte mehr Verantwortungsklarheit und daraus soll weniger Politikverdrossenheit folgen, es soll keine Blockaden mehr geben. Darin besteht, soweit ich das sehe, weithin Einigkeit. Ich sage deshalb auch nichts weiter dazu. Der zweite Punkt, wie ist der Weg? Das ist der vorliegende oder das sind die vorliegenden Gesetzentwürfe. Wesentlich der Gedanke, Gesetzgebungskompetenzen zu trennen, die Mitwirkungsrechte des Bundesrates zu reduzieren, insbesondere die Landesparlamente zu stärken. Man kann das zusammenfassen in den Worten Stärkung des Gestaltungsföderalismus und Reduzierung des Beteiligungsföderalismus. Auf diesem Weg, wenn man ihn so allgemein beschreibt, scheinen mir jetzt auch noch nicht die großen Auseinandersetzungen zu liegen, sondern darüber kann man sich offenbar auch noch weithin einigen. Jetzt kommen wir aber zu den Problemen. Ein Problem besteht darin, dass die vorgelegten Gesetzentwürfe einen Kompromiss darstellen. Und der Kompromiss ist nie so schön, so von der Ästhetik her anmutend, wie es ein Entwurf aus einem Guss wäre. Jeder von uns Sachverständigen hätte ihn je für sich einen solchen Entwurf liefern können. Nur, wenn Sie dann die 12 Sachverständigen gebeten hätten, sich zu einigen, wäre es auch zu einem Kompromiss gekommen. Ich denke also, man muss in einer Demokratie mit diesem Kompromiss leben. Man muss dafür Verständnis haben, dass es um ein gegenseitiges Geben und Nehmen gehen muss. Und das scheint mir, um das vorweg zu sagen, mit dem gefundenen Kompromiss, wo er bisher vorliegt, insgesamt gelungen, wenn ich auch an einzelnen Stellen mir aus meiner Sicht bessere Lösungen hätte vorstellen können. Der Haupteinwand, der erhoben wird, der jetzt auch wieder in zahlreichen Eingaben an Sie sicher noch viel mehr als an uns Sachverständige geltend gemacht wird, ist der Vorwurf, wir bewegen uns in die Kleinstaaterei zurück. Das scheint mir in einem Bundesstaat ein Vorwurf zu sein, der in seiner Bedeutung zumindest zweifelhaft ist. Es scheint mir allerdings auch nach unserer Geschichte ein verständlicher Vorwurf zu sein. Wenn Sie zurückdenken, Deutschland hat im 19. Jahrhundert, als die Nationalstaaten begründet wurden, erlebt den Zerfall des Alten Reiches, das Scheitern der Paulskirchenrevolution und schließlich eine Einigung von oben, die man als verspätet angesehen hat und wo man sich dann in der Folgezeit stets bemüht hat, aus der Vielfalt zur Einheit zu kommen. Das hat angefangen mit den Reichsjustizgesetzen, es hat geführt über das bürgerliche Gesetzbuch, es ist verstärkt worden in der Weimarer Zeit, wo man vom Bundesstaat in der Verfassung überhaupt nichts mehr lesen konnte. Die Nationalsozialisten haben die Länder aufgelöst und man kann nicht sagen, dass 1949 das oberste Anliegen des Parlamentarischen Rates die Stärkung der Länder war. Das heißt, es hat sich in unserem Geschichtsbewusstsein die Neigung zur Unitarisierung, zur Stärkung des Zentralstaates ganz deutlich verfestigt. Und das erklärt, warum heute Bundesstaat weithin nicht als Chance für vielfältige Regelung verstanden wird, sondern als Bedrohung der Einheit. Und nach meinem Eindruck hat auch die deutsche Wiedervereinigung dieses Bemühen um Einheitlichkeit verstärkt. Die Ostdeutschen wollten deshalb die Wiedervereinigung, weil sie die einheitlichen Lebensverhältnisse haben wollten, wie sie im Westen waren. Und das muss man sich vor Augen führen, wenn man heute versucht, an diesem Konstruktionsmodell Bundesstaat zu arbeiten. Man darf es aber gewissermaßen auch zur Beruhigung im Hinterkopf haben. Weil wir eine so starke Neigung zur Einheitlichkeit haben, wird es in der politischen Praxis die viel befürchtete Flickenteppich-Mentalität nicht geben. Es wird, wenn die Regelungen, wie sie jetzt etwa für den Landesgesetzgeber vorgesehen sind, zu Abweichungsmöglichkeiten, wird es eine gewisse Möglichkeit zu einem Ideenwettbewerb geben. Aber es wird auf längere Frist immer wieder einheitliche Lösungen geben. Das können Sie heute schon sehen in den Bereichen, die Hausgut der Länder sind, das Polizeirecht, das Baurecht. Da haben die Länder eigene Gestaltungsmöglichkeiten und trotzdem, wenn unsere Studierenden die Universitäten wechseln, stellen sie voller Überraschung fest, im Nachbarland ist das eigentlich so anders nicht. Hier zeigt sich diese Unitarisierung, die sich wieder durchsetzen will. Wenn man das vor Augen hat, dann denke ich, ist die Lösung, die gefunden ist, und das ist mein letzter Punkt schon, eigentlich durchaus vertretbar und sachgerecht. Der Bundesgesetzgeber wird gestärkt. Das würde ich nicht kleinreden. Das liegt meines Erachtens an dem Wegfall der Erforderlichkeitsklausel über weite Bereiche der bisher konkurrierenden Gesetzgebung. Das bedeutet in der Praxis nicht viel anderes, als dass diese Bereiche zur ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes werden, bei der Regelungsneigung des Bundesgesetzgebers. Und da möchte ich etwas die Akzente anders setzen als Kollegen, die vor mir gesprochen haben. Ich finde es ein Gewinn, wenn insoweit das Parlament befreit wird von den Wechselfällen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Da scheint mir etwas Ungutes zu sein, was sich kaum vermeiden lässt, dass man bei einem Gesetz nicht weiß, wie wird das Gesetz jetzt Erforderlichkeit auslegen. Das ist dem Gericht nicht vorzuwerfen, aber es hängt natürlich vom Wechseln in der personellen Zusammensetzung ab. Und wir haben in den letzten Jahren durchaus eine, wie soll ich sagen, nicht ganz gerade Linie in der Rechtsprechung beobachten können. Und ich würde dem Kollegen Mayer gar nicht widersprechen, dass sich das wieder ändern wird. Nur das sorgt nicht für Rechtsklarheit. Also, dieser Wegfall der Erforderlichkeitsklausel ist ein deutlicher Gewinn an Transparenz, weil klar ist, in diesem Bereich hat der Bund das Gesetzgebungsrecht. Aber dem muss für die Länder, wenn man das Ziel Stärkung der Länderparlamente wirklich will, etwas entgegenstehen, was sie diesen Einflussgewinn des Bundes hinnehmen lassen kann. Und das sind gerade die Abweichungsgesetzgebung. Und da möchte ich doch diejenigen, die nun da den Untergang des Abendlandes befürchten, insoweit beruhigen. Auch die Länder sind an die Grundrechte gebunden. Es wird nicht dazu führen, dass in deutschen Strafanstalten jetzt auf einmal grundrechtswidrig die Gefangenen behandelt werden. Meinen Punkt, glaube ich, insoweit deutlich gemacht. Ich würde als zweiten neben die Grundrechte, vielleicht findet das Ihre Zustimmung, darauf verweisen, dass wir auch in den politischen Parteien ein sehr stark unitarisierendes Moment haben werden. Es ist ja nicht so, dass die Landesparteien völlig unabhängig von dem handeln werden in den Ländern, wie die Bundesparteien tätig sind. Der Ideenwettbewerb wird die Reformen erleichtern und es wird auf längere Sicht hin immer wieder zu angenäherten Regelungen kommen. Entweder eine neue Idee bewährt sich oder sie bewährt sich nicht. Was die Reduzierung der Zustimmungsbedürftigkeit angeht, so halte ich die Grundlinie für gelungen. Meines Erachtens kann man darauf vertrauen, dass tatsächlich in Zukunft weniger Gesetze zustimmungsbedürftig sein werden. Wie viele es sind, das ist nach meiner Einschätzung schwer vorherzusehen. Denn natürlich ist die Auswertung, die der wissenschaftliche Dienst vorgenommen hat, unter der alten Rechtslage geschehen. Und man wird nicht ganz leugnen können, dass die Rechtslage einen gewissen Einfluss in der Vergangenheit darauf gehabt hat, ob Gesetze zustimmungsbedürftig gewesen sind oder nicht, ob sie vielleicht geteilt worden sind oder nicht. Das ist ein ganzes Stück weit in der Hand der Gesetzgebungsorgane, ob diese Voraussetzung erfüllt ist oder nicht. Als Beobachter wird man vielleicht sagen können, möglicherweise wird in der näheren Zukunft der Schwerpunkt der Gesetzgebung nicht in der Begründung neuer Rechte auf Geldwerteleistungen bestehen oder auf Gelder. Mir scheint, der Staat ist in einer Situation, wo hier in Zukunft vermutlich weniger neue Rechte begründet werden können aus finanziellen Gründen. Ich würde mich dem anschließen, was Kollege Schaap eben vorgetragen hat. Es sollten auch geldwerte Sachleistungen erfasst werden. Das kann man möglicherweise durch eine Interpretation machen, aber schöner wäre es für den Juristen natürlich, wenn man es klarstellen würde. Ich hätte mir hinsichtlich der Vertretung in Europa noch eine etwas bundesfreundlichere Lösung gewünscht, aus nationalem Interesse heraus, kann aber ich sehe jetzt auf der anderen Seite das Kopfschütteln, ich kann aber damit leben, dass insoweit auch ein Kompromiss geschlossen wird und dass die Länder teilhaben wollen an der Integrationsgewalt, ist letztlich nichts Illegitimes. Also nach meiner Auffassung ist es ein richtiger Schritt zur Modernisierung des Bundesstaates, vermutlich allerdings nicht der letzte Schritt. Vielen Dank.